Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist mit überreicher und unermesslicher Gnade, Herr. Und dass du zu uns sprechen möchtest, dass du uns beleben möchtest durch dein Wort, dass du uns ermutigen möchtest, dran zu bleiben an dir. Und ich bitte dich, dass du uns segnest heute Morgen und dass du mich gebrauchst, Herr. Amen. Guten Morgen. Ich tue das mal weg hier, ne?
Ja?
Okay, alles klar. Schön mal wieder bei euch zu sein. Schon eine ganze Weile her. Hab euch ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die mir einigermaßen schwer fällt, muss ich sagen. Und zwar, weil es etwas ist, was mich selbst eine ganze Zeit lang beschäftigt hat. Kennt ihr das Gefühl, völlig fehl am Platz zu sein, völlig unfähig, das zu tun, was ihr tun sollt? Kennt ihr, ne? So fühle ich mich gerade. in Bezug auf diese Predigt, weil ihr werdet das vielleicht feststellen, ich habe noch nicht das Gefühl, dass sie wirklich vollständig ist, dass sie wirklich zu Ende ist. Und ihr werdet mir sicherlich an einigen Punkten auch widersprechen wollen. Und das ist in Ordnung so, das ist gut so. Aber haltet durch bis zum Schluss. Alles klar. Vor einiger Zeit wurden bei uns in der Gemeinde nach dem Gebet so ein paar Karten verteilt, so mit ermutigenden Bibelsprüchen. Das machen wir manchmal so. Dann zieht jemand eine Karte und nimmt das dann mit in den Alltag. Und eine Karte wurde gezogen, da stand aus Psalm 16, Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das ist ein schöner Vers. Und doch muss ich sagen, als ich das gelesen habe, stellte ich mir die Frage, stimmt das? Ist es wirklich wahr? Ist Gott all mein Glück? Kann ich das behaupten? Ist Christus wirklich genug? Wir singen das häufig so in den Liedern, die wir singen. Singen wir, du bist alles für mich. Du bist genug. Christus ist genug für mich. Aber ist Christus wirklich genug? Ist Christus wirklich alles, was ich brauche? Und wir mögen da jetzt sofort zustimmen, denn wir sind in der Gemeinde und wir sind Christen und natürlich müssen wir da zustimmen. Ja, Christus ist alles, was ich brauche. Ja, Christus ist alles für mich. Habe ich auch immer so gesehen. Und ich war entrüstet, wenn mal jemand die Frage gestellt hat. Aber vor einiger Zeit, als ich noch auf der Bibelschule war, hat ein Lehrer mir da so Zweifel in mich gesät. Und das, muss ich sagen, habe ich schätzen gelernt, weil es mich gezwungen hat, mich mit der Frage auseinanderzusetzen. Wenn wir sagen, ja, Christus ist alles, was ich brauche, dann stellt sich schon direkt nach dem Gottesdienst die erste Ironie ein, denn wir gehen nach Hause und essen, weil wir Nahrung brauchen. Oder wir legen uns hin, weil wir Ruhe brauchen. Oder wir gehen spazieren, weil wir Abwechslung und frische Luft brauchen. Also es gibt Dinge, die brauchen wir offensichtlich. Und die Frage ist doch, wie sind wir als Menschen geschaffen? Wie sind wir als Menschen beschaffen? Und wenn wir das betrachten und dabei nicht vergessen, dass wir Gottes Schöpfung sind, dann wird uns das, glaube ich, zu einigen Schlüssen bringen. Also wir sind aus Fleisch und Blut. Okay, soweit könnt ihr mir zustimmen, glaube ich. Wir sind aus Fleisch und Blut. Wir sind geistige Wesen, das heißt, wir denken und in unserem Kopf passiert alles mögliche an Prozessen. Wir sind emotionale Wesen. Wir haben Gefühle. Wir trauern, wir freuen uns. Und wir sind geistliche Wesen. Das heißt, wir sind verbunden auf einer gewissen spirituellen Ebene. Könnt ihr mir soweit zustimmen? Okay. Ich möchte heute zwei von diesen Ebenen genauer betrachten, nämlich die fleischliche und die geistliche Ebene. Die anderen, geistig und emotional, sind da schon mit verwoben in diesen beiden. Und die möchte ich jetzt heute nicht stärker betonen. unsere fleischliche Beschaffenheit. Ich meine, gut, wir sind Körper aus Fleisch und Blut. Das heißt, wir brauchen etwas, um diesen Körper in Stand zu halten. Wir benötigen Nahrung. Ist eigentlich, das sind keine bahnbrechenden Erkenntnisse. Wir müssen essen. Meine Predigt geht jetzt auch nicht ums Essen oder so. Wir müssen Nahrung zu uns nehmen, wir müssen trinken, wir müssen uns mit Kleidung einkleiden, damit wir nicht frieren. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel. Wir haben das Bedürfnis nach einem Heim, nach Obdach, nach einem Dach über dem Kopf. Das sind alles Dinge, die wir benötigen. Und ich glaube, in dem Moment könnt ihr mir zustimmen, hier, was diese materielle, körperliche Ebene betrifft, ist Gott nicht genug. Auch wenn euch das jetzt widerstrebt. Das ist okay, das darf es. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Obdachlosen auf der Straße triffst, so der sitzt da und bittet dich um Geld. Und offensichtlich scheint er Hunger zu haben, ist schon so ein bisschen ausgedörrt. Die Kleidung sind auch nicht mehr so richtig, das ist das Gelbe vom Ei. Und er sagt, ja, hey, bitte hilf mir, gib mir Geld oder kauf mir was zu essen oder sowas. Und du sagst so zu ihm, alles, was du brauchst, ist Christus. Spätestens da bemerkt ihr die Ironie. Und ihr bemerkt, so ganz stimmt das nicht. Wer von euch muss sich mit Sonnencreme eincremen, wenn er rausgeht? In die Sonne, am Strand. Also einige sind, was ihren Hauttyp betrifft, sehr gesegnet. Die müssen sich eigentlich nie eincremen. Ich gehöre da nicht zu, ich werde immer gleich rot. Ich muss mich eincremen und möglichst überall, wo Sonne mit der Haut in Verbindung kommt. Das ist auch, was den Großteil des Körpers betrifft, überhaupt kein Problem. Problematisch wird das auf dem Rücken. Und ich habe festgestellt, dass unsere Arme lang genug sind, es immer wieder zu versuchen. Und gerade kurz genug, dass wir es doch nicht schaffen. Warum? Ich meine, wir merken da, wir brauchen jemand anderen, der uns den Rücken eincremt, oder? Warum haben wir nicht einfach 10 Zentimeter längere Arme? Das würde so einen Unterschied machen. Wir wären so viel unabhängiger. Schon allein, was das betrifft. Wir könnten uns selbst den Rücken eincremen. Wäre das nicht klasse? Oder den Rücken kratzen. Oder so. Ich meine, das Bedürfnis habt ihr sicherlich auch manchmal, dass euch jemand den Rücken kratzt. Aber wisst ihr, ich finde ganz gut dabei, dass es so ein ganz, ganz simpler Hinweis ist, dass wir andere Menschen brauchen. Wir haben das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Gott schuf uns mit einem Bedürfnis nach Beziehung. Menschliche Beziehung. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, das ist uns nicht anerzogen worden. Dieses Bedürfnis ist in uns hineingelegt worden. Das sieht man ganz, ganz besonders so an Kindern. Wenn Kindern menschliche Nähe und Wärme und Liebe entzogen wird, dann wird infolge der Entwicklung sich zeigen, dass einige Bereiche zum Beispiel des Gehirns unterentwickelt sind und dass sich Verhaltensstörungen zeigen. Das hat sich, da haben Wissenschaftler beobachtet, dass wenn Kinder zum Beispiel im Heim aufwachsen und haben das verglichen mit Kindern Gleichaltrigen, die in einer Familie aufwachsen und haben die Gehirne untersucht, da sind Unterschiede festzustellen. Nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Also menschliche Nähe und Liebe ist für uns etwas Essentielles. Es ist wichtig für uns, wir brauchen das. Für unsere ganz normale Entwicklung, körperlich und sozial und seelisch und emotional. Wir brauchen das. Oder zum Beispiel, die schlimmste Strafe für Strafgefangene ist, wenn sie in Isolationshaft gehen müssen. Für Wochen oder Monate. Wenn ihnen jeglicher Kontakt zu anderen Menschen verwehrt wird, das ist das Schlimmste. Und dann ist den Menschen im Endeffekt noch lieber, mit den schlimmsten Übeltätern zusammen zu sein, als alleine. Der Mensch braucht also die Gemeinschaft anderer Menschen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir einander brauchen. Wir brauchen einander auch in der Gemeinde. Wir brauchen uns als Gemeinde, als Leib Christi, als die Sammlung aller Gaben, die er gegeben hat, damit wir Christus widerspiegeln. Dafür brauchen wir einander. Wir brauchen auch die Beziehung, Freundschaften. Wir brauchen die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ist es Zufall, dass man sich verliebt? Ist es Zufall, dass man Zuneigung und Liebe füreinander entwickelt, die unzerbrechlich scheint? Ist es Zufall, dass man sexuelles Verlangen hat? Und ich finde, das wird in der Gemeinde viel zu wenig betont. Wir Menschen sind geschaffen mit einem sexuellen Verlangen. Und das ist gut so. Das ist so gewollt. Dass es verdreht wurde und kaputt gegangen ist und pervertiert worden ist, darüber müssen wir nicht reden, das stimmt. Aber wir sind geschaffen mit diesem Verlangen. Ich glaube, Gott zu haben, ist für die allermeisten Menschen in dieser Hinsicht nicht genug. Und das ist etwas, was ich schwer finde zu schlucken. Wenn man so mit diesem Gedanken, mit dieser Theologie so aufgewachsen ist oder das so anerzogen bekommen hat. Aber ich glaube, zu verstehen, dass wir eben nicht nur geistliche Wesen sind, sondern eben auch körperliche, fleischliche Wesen, ist ein wichtiger Aspekt. Wir sind eben keine Engel, wir sind Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht in euch so ein bisschen Widerspruch gegenüber dem, was ich sage, herrscht. Und das ist in Ordnung. Aber bleibt dran. Paulus spricht von diesem erbitterten Kampf zwischen Geist und Fleisch. Das ist thematisiert mehr als einmal im Neuen Testament. Und er sagt in Galater 5,17, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das klingt so, als müssten wir diese Bedürfnisse, die ich eben beschrieben habe, bekämpfen. Aber ich glaube, wenn es darum geht, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen, wie das auch an anderer Stelle so beschrieben ist, dann geht es gar nicht darum, dass wir als Menschen keine Bedürfnisse haben, die nicht rein spirituell zu befriedigen sind. Wenn Paulus sagt, dass wir unser Fleisch kreuzigen sollen, dann heißt das nicht, dass wir nicht mehr essen, trinken sollen und uns nicht mehr zudecken sollen, wenn uns kalt ist, oder dass wir uns unserem Partner entziehen. Das ist nicht gemeint. Sondern Paulus sagt, wir müssen verhindern, dass unser fleischliches Begehren zwischen uns und Gott steht. Wir müssen verhindern, dass die ganz normalen, die gesunden Wünsche, die Gott an uns ins Herz gelegt hat, dass die verdreht werden in etwas Unnormales, in etwas Kaputtes. Und wenn wir diese Stelle in Galater weiterlesen, dann erkennen wir, dass es dort um diese ganzen Mutationen, um diese verzerrten Bedürfnisse geht, die ursprünglich mal gut waren. Essen und Trinken wird zu Völlerei und Saufen. Körperliche Nähe, Liebe und Geschlechtsverkehr wird zu Unzucht, Unreinheit und Ausschweifungen. Ihr seht, es war was Gutes und es ist was Schlimmes draus geworden. Also ich weiß nicht, ob ihr da wirklich mir zustimmen könnt. Aber ich will diese Aussage, Christus ist alles, was ich brauche, nicht einfach kritiklos und ohne Hinterfragen hinnehmen. Ich will das versuchen, ein wenig zu differenzieren. Und ich glaube, am Ende werdet ihr mir wieder zustimmen. Als fleischliche Geschöpfe haben wir fleischliche Begierden oder Wünsche, Verlangen, Bedürfnisse, die nicht mit geistlichen Mitteln zu stillen sind. Also so gesehen unter diesem Aspekt ist Christus nicht alles, was wir brauchen. Aber Christus zeigt sich als der Versorger in allem, was wir brauchen. In Philipper 4, Vers 19, da steht: Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott kennt unsere Bedürfnisse. Er kennt unsere Not, unser Verlangen. Er weiß, was wir brauchen. Matthäus 6, 32: Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß, dass ihr all das braucht, weil er euch so geschaffen hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch zufallen. Und ich glaube, hier ist der Bruch und hier ist gleichzeitig die Verbindung aus unserem körperlichen und geistlichen Bedürfnis. Denn das Reich Gottes ist ja zunächst eine spirituelle Dimension, oder? Das Reich Gottes, sagt Jesus auch, ist nicht so, dass du sagen könntest, hier ist das Reich Gottes oder da ist es. Du kannst es nicht sehen. Es ist eine geistliche Dimension. Es ist die Dimension, die uns spüren lässt, dass eigentlich nichts auf dieser Erde uns wirklich zu 100% zufriedenstellen kann. Nichts kann uns wirklich zu 100% erfüllen. Und diese Dimension, die geistliche Dimension, die lässt uns das spüren. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten sollen, dann ist es etwas, nach dem wir ein Bedürfnis haben sollen. Nachdem wir, glaube ich, auch ein Bedürfnis haben. Etwas, nach dem wir Sehnsucht haben sollen. Und hier, in diesem Bereich, sind die Menschen wirklich auf der Suche. Sie sind wirklich auf der Suche nach dem, was ihnen diese Erfüllung geben kann. Und hier, in dieser Dimension, sind wir wirklich errettet und erlöst. Hier im Fleisch sind wir immer noch da und wir kämpfen immer noch ums Überleben. Aber in der geistlichen Dimension sind wir schon errettet und schon erlöst. Hier kann ich persönlich wirklich sagen, Christus ist alles, was ich brauche. Christus ist genug. Und ich glaube, in geistlicher Hinsicht, auf der Suche nach Errettung, nach Erfüllung und Lebenssinn, gibt es nichts außer Jesus, das genug für uns wäre. Und hier sagt Jesus zu dir: Lass dir an meiner Gnade genug sein. Ich will diesen Teil einfach noch ein bisschen weiter ausführen. Und ich habe da eine Bibelstelle in Römer 11, 36, die hat so viel in sich, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist eine richtig gute Stelle über die Art und Weise, wie wir geschaffen sind. Eine Stelle, die zeigt, dass Christus doch in gewisser Weise doch alles ist, was wir brauchen. Zunächst müssen wir mal den Blick auf denjenigen richten, der uns geschaffen hat. Auf Gott, okay? Gott hat dich persönlich geschaffen. Er, der keine Fehler macht und der von sich selbst sagt, dass er heilig ist, also im Prinzip abgehoben von all dem, was hier so auf der Erde passiert. Er ist heilig. Er sagt, oder er hat dich geschaffen, er hat dich kreiert, er hat dich erdacht und hat deine Existenz ins Dasein gerufen. Und geschaffen von einem fehlerfreien und heiligen Gott heißt, dass du ursprünglich und erstmal fehlerfrei geschaffen wurdest. Würde ich behaupten. Vielleicht könnt ihr mir zustimmen. Wenn du aber darüber nachdenkst, oder zumindest geht mir das so, wenn ich drüber nachdenke, dann erscheint mir das natürlich toll und spannend. Aber auf der anderen Seite erscheint mir das auch noch nicht so richtig persönlich. Gott hat mich geschaffen, okay, aber die persönliche Ebene, die ist da meiner Meinung nach noch ausbaufähig. Ich erkläre dir warum. Ich war vor einigen Jahren mal bei Mercedes-Benz in der Fabrik und habe da am Fließband gearbeitet und da sind tausende Autos an mir vorbeigefahren, an denen ich irgendwie am Schaffensprozess beteiligt war. Ich habe da geschraubt und Spiegel angebaut und alles Mögliche. Und dennoch hatte keines dieser Autos irgendwas Persönliches von mir. Keine Maschine hinterließ einen persönlichen Fingerabdruck von mir. Und so wurden all diese Autos von mir und den anderen Leuten gebaut, ohne dass jemals einer dieser Fahrer an uns denken wird. Keiner von diesen tausenden Mercedes-Fahrern wird jemals denken, ja, cool, diesen Spiegel hat Timo angebaut. Also, von Gott sind alle Dinge, aber das kann noch sehr unpersönlich sein. Ich sage nicht, dass es so ist, aber es kann. Doch Paulus spricht weiter. Durch ihn sind alle Dinge geschaffen. Und jetzt wird es interessant. Zumindest ging mir das so, als ich das so ein bisschen erforscht habe und geguckt habe, was es bedeuten kann. Das griechische Wort für durch, die, das meint wirklich durch im Sinne von durch etwas hindurch. Also zum Beispiel wie durch Wasser hindurch. Und jetzt, finde ich, wird der Schöpfungsprozess im höchsten Maße persönlich. Denn stell dir mal vor, du nimmst ein Tuch und ziehst es durchs Wasser hindurch. Du ziehst es wieder raus und es ist immer noch nass. In dem Tuch ist was vom Wasser hängen geblieben. Oder du gehst im Meer schwimmen, du kommst wieder raus und hast an dir eine Salzkruste. Oder du gehst im Sand spazieren, barfuß, und was passiert? Deine Füße werden staubig. Oder du gehst durch einen Mückenschwarm und du wirst sehen, was das mit deiner Haut macht. Das, wodurch du hindurch gehst, das bleibt auch an dir hängen, oder? Könnt ihr mir folgen soweit? Alles klar. Was passiert, wenn Gott dich nicht nur schafft, sondern wenn er dich durch sich selbst schafft? Es bleibt etwas von Gott an dir hängen. Und ich glaube, nicht umsonst heißt es, dass wir in seinem Bild geschaffen sind. Du trägst Dinge von Gott an dir und in dir. Das ist Kreativität zum Beispiel, Liebe, Gnade, Güte, Unendlichkeit. Das sind Dinge, die hat Gott dir auf den Weg gegeben, als er dich durch sich geschaffen hat. Du wurdest also geschaffen im Prinzip mit so einem Film von Göttlichkeit. Wie so ein Ölfilm. An deinem ganzen Körper, so ein Ölfilm, kannst du dir vorstellen. Deswegen mag ich auch das Bild von Salbung so gerne. Weil ich persönlich sehe das so, dass bei einer Salbung, und die machen das ja im Alten Testament nicht so mit so einem kleinen Tröpfchen, sondern komplett, so gießen den Kübel über dem zu Gesalbten aus, da wird dann im Prinzip so dieser Ölfilm erneuert oder aufgefrischt. Okay, soweit so gut. Wir haben festgestellt, Gott hat dich geschaffen und Gott hat dich durch sich selbst geschaffen. Aber warum? Zu welchem Zweck? Und das ist Teil 3 dieser Bibelstelle. Du bist zu ihm geschaffen. Und ist das nicht spannend, dass da nicht steht für ihn? Und ich weiß, einige Bibelübersetzungen, die schreiben für. Kannst du mal gucken bei dir nachher in der Bibel, wie das steht. Aber eigentlich steht zu ihm geschaffen. Und da ist ein Unterschied. Wir argumentieren ja häufig, wir sind geschaffen zu Gottes Ehre, wir sollen ihm dienen, wir sind seine Diener und wir sollen für ihn unser Kreuz auf sich nehmen. Aber ich finde halt wirklich spannend, dass es da nicht steht. Diese Dinge sind ja nicht falsch. Aber was hier steht, finde ich, ist viel tiefer. Stell dir vor, du pflanzt einen Baum. Nein, stell dir nicht vor, du pflanzt einen Baum. Ich erzähle dir von meinen Tomaten. Wer pflanzt von euch, oder wer zieht Tomaten auf von euch? Also, ja, meine Tomaten, die sind auch ganz cool geworden. Als sie langsam wuchsen zum Topf, habe ich sie auf die Fensterbank gestellt und habe festgestellt, dass die Pflanzen sich immer Richtung Fenster wenden. Immer Richtung Licht. Okay? Nicht vom Licht weg, sondern diese Pflanzen haben die Tendenz, die in sie hineingesäte Tendenz, sich dem Licht zuzuwenden. Und so kannst du dir das vorstellen. Diese Tendenz, die diese Tomatenpflanzen in sich haben, sich dem Licht zuzuwenden, genauso haben wir eine Tendenz, uns zu Gott zuzuwenden. Wir haben diese Tendenz der Suche nach Spirituellem. Wir haben die Tendenz, irgendwie zu forschen, gibt es da was vielleicht größer ist als wir? Gibt es da draußen irgendwas? Die Suche danach ist allgegenwärtig. Und ich glaube, auch das ist so gewollt. Wir haben diese Tendenz in uns hineingelegt, dass wir Gott suchen sollen und dass wir ihn eben auch finden sollen. Wir sind zu ihm hingeschaffen, nicht für ihn. Wären wir für ihn geschaffen, wären wir nichts weiter als sein Eigentum. Wären wir nichts weiter als vergleichbar mit so einem Ameisenhaufen. Die tausenden Ameisen, die sich eigentlich nur noch um ihre Belange kümmern und diesen Haufen da zum Wachsen bringen. Und die irgendwie auf Gedeih und Verderb dem Jungen mit dem Brennglas ausgeliefert sind. Aber so ist doch unsere Beziehung zu Gott nicht. Wir sind nicht nur sein Eigentum, sondern wir sind geschaffen zu ihm hin. Wir sind geschaffen, ein Gegenüber mit ihm zu sein. Nicht umsonst spricht die Bibel von Beziehung. Und sie spricht sogar von Freundschaft. Hier geht es nicht um Machtausübung vom großen Gott zum kleinen Menschen. Nun wissen wir, dass es oft schwerfällt, diese Tendenz zu Gott und zum Geistlichen richtig zu deuten. Viele verstehen das falsch. Viele suchen nicht nach Gott, sondern nach irgendwelchen anderen Energien zum Beispiel. Ich habe gesehen, jetzt gibt es wieder diese Lebensfreude-Messe. Habt ihr das davon gehört? Die Plakate hängen überall. Das ist so eine Messe für Esoterik und alles Mögliche so an Dingen, wo man dann irgendwelche spirituellen Erfahrungen sammeln kann, wo man Energien kennenlernen kann. In Steinen sind die drin und all so ein Quatsch. Die Menschen haben dieses Verlangen. Und wir haben dieses Verlangen. C.S. Lewis hat gesagt, dass die Tatsache, dass es auf dieser Welt nichts gibt, was uns wirklich zufriedenstellen kann, doch bedeuten muss, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Das ist ein guter Punkt, finde ich. Aber ich glaube, man kann dieses geistliche Verlangen betäuben oder zum Absterben bringen. Ich glaube, man kann das ersticken. Und ich glaube, es ist möglich, und auch hier werdet ihr mir vielleicht widersprechen wollen, ich glaube, es ist möglich, ein glückliches und erfülltes Leben ohne Gott zu führen. Ich glaube, es gibt auf dieser Welt wirklich echte Gewinner. Gewinner nach weltlichen Maßstäben. Die haben alles. Die haben alles, was sie sich wünschen können. Geld, die haben eine tolle Familie, die haben tolle Freunde, super Anwesen, sind erfolgreich im Job und irgendwann sterben sie ruhig im Schlaf. Gewinner nach weltlichen Maßstäben. Ja, okay, klar, die Frage, was ist dann? Und das ist sicherlich auch so der Aspekt, der die Gewinner der Welt von den Gewinnern der Christen unterscheidet. Uns als Christen, wenn wir wirklich mit Gott gehen, geht es auch gut. Anders. Auf eine andere Art und Weise. Wir sind vielleicht materiell nicht so gesegnet. Wir sind vielleicht nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, ja, hey, in meinem Job läuft es 1A und ich habe die allerbesten Freunde, keine großen Herausforderungen, alles läuft wie geschmiert. Wenn wir ehrlich sind, so läuft das Leben eines Christen eigentlich meistens nicht. Aber trotzdem hat doch der Christ der Wiedergeborene, der zu Gott gehört, sich zu ihm bekennt, eine ganz andere Art von Frieden, eine ganz andere Art von Freiheit. Und eben die Perspektive der Unendlichkeit, oder? Wir wissen, wir sterben, ja, aber dann ist er nicht vorbei. Der gottlose Gewinner, der weiß, er lebt jetzt, holt das meiste aus dem Leben raus und weiß, er wird sterben und weiß, es ist vorbei. Es gibt aber noch eine dritte Gruppe. Es gibt die weltlichen Gewinner, es gibt die geistlichen Gewinner und es gibt die Verlierer. Was glaubst du, wer sind die Verlierer? Im Endeffekt ja, klar, die weltlichen Gewinner sind am Ende die Verlierer. Aber jetzt hier, hier unter uns, auf der Erde, mitten im Leben. Ich würde behaupten, die Verlierer sind die, die sich für keine von beiden Seiten entscheiden können. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, fällt mir das schwer, das manchmal so zu betrachten, denn hin und wieder sehe ich mich da aufstehen, so zwischen den Fronten und nicht genau wissend, was will ich jetzt eigentlich. Aber ich glaube, wenn du da stehst und eigentlich weißt, ich gehöre gar nicht so richtig zu Christus, aber zu den Gottlosen möchte ich auch nicht so wirklich, das ist doch eine Tortur, ist ein Hin- und Hergerissen sein. Und tatsächlich, auch für die Gemeinde, sind diese Leute die schwersten. Es ist wirklich schwierig, sich um Unentschlossene zu kümmern. Um Leute, die nicht so richtig wissen, ob sie denn wirklich nur ganze Sachen mit Christus machen wollen. Das sind die harten Fälle in der Gemeinde, die schwierigen, die so viel Energie kosten. Ist doch so, oder? Nichtgläubige sind eine Herausforderung, die man zusammen mit Gott angeht, wo es Spaß macht, irgendwie von seinem Glauben zu erzählen, wo es Spaß macht, die Reaktionen zu sehen und zu gucken, was passiert mit diesen Menschen. Aber Leute, die alles schon gehört haben, die alles wissen und trotzdem irgendwie so wischiwaschi sind, das bringt keinen Spaß. Und ich glaube, das sind die Verlierer. Von beiden Seiten so betrachtet. Und Jesus sagt in einer Stelle in der Offenbarung, weil du weder heiß noch kalt bist, sondern lauwarm, habe ich dich ausgespuckt. Nicht besonders schmeichelhaft. Aber jetzt ist es Zeit für das Bild. Es hat ja einen gewissen Charme. Die Sache ist die, wenn du weder Gewächshaus noch Auto bist, wirst du sowohl von Gärtnern als auch von Autobauern ausgelacht. Ihr versteht das Bild, ne? Ich möchte uns dazu ermutigen, Gewinner zu sein und die richtigen Gewinner. Ich komme auch noch zu meinem ursprünglichen Thema zurück. Das war jetzt ein kleiner Ausflug. Du hast alles Mögliche von Gutem mitbekommen von Gott. Du bist durch ihn geschaffen. Und es gibt eine ähnliche Stelle in Kolosserbrief, die lässt den ersten Teil von der Römerstelle, das von ihm geschaffen, ganz weg. Da steht in Kolosser 1,16, denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Du bist zu ihm geschaffen. Und ja, Gott soll durch dich geehrt sein und dein Leben soll ihm Freude bereiten und du sollst ihm dienen. Aber zuerst sollst du erkennen, dass du zu ihm gehören sollst, wie ein Kind zu einem Vater. Das ist einfach so in dich hineingelegt. Und wenn alles, was im Himmel und auf Erden, alles Sichtbare, Unsichtbare, Geschaffene, zu ihm geschaffen ist, dann sind auch deine Wünsche und deine Bedürfnisse zu ihm geschaffen. Dann sind auch die Dinge, die Momente, wo du zweifelst daran, ob Jesus wirklich alles ist, was ich brauche. Sogar diese Momente sind zu ihm geschaffen, denn letztendlich wirst du erkennen, ja, Jesus ist alles, was ich brauche. Denn er ist der Anfänger und der Vollender von allem. Letztendlich sogar von meinem Glauben. Er ist derjenige, der mir diese Wünsche und diese Bedürfnisse in den Körper und ins Herz gelegt hat und in den Geist gelegt hat und in meine Emotionen. Aber er ist eben auch derjenige, der diese Wünsche und diese Bedürfnisse erfüllen kann. Er ist derjenige, der uns versorgt mit dem, was wir brauchen zum Überleben. Er ist derjenige, der uns nicht verhungern lässt, was auch kommen möge. Er ist derjenige, der uns nicht draußen im Regen stehen lassen wird. Er ist derjenige, der uns mit Beziehungen versorgt, mit Freundschaften. Wenn wir ihn nur drum bitten, wenn wir ihn nur drum bitten. Und er überzog dich mit diesem Film von Göttlichkeit, mit dieser Tendenz, dich nach ihm auszustrecken. Damit du ihn finden mögest. Damit du die Ewigkeit, die jetzt schon beginnt, mit ihm verbringst. Und jetzt, wenn ich jetzt lese, diesen Psalm 16, Vers 2 vom Anfang, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Fällt es mir leichter zuzustimmen? Da fällt es mir leichter zu sagen, ja, ich glaube, das stimmt. Ich werde immer noch manchmal zweifeln. Ich werde immer noch manchmal suchen und gucken, ist es wirklich wahr? Ich werde das überprüfen, um dann letzten Endes in meinem Leben festzustellen, ja, es stimmt. Gott ist alles, was ich brauche. Weil er die Antwort ist auf alles, was ich brauche. Auf meine Bedürfnisse. Er reagiert, er kennt sie. Einen Vers habe ich noch und der passt ganz gut als Abschluss zu dieser Stelle durch ihn geschaffen. In Johannes 10, Vers 9 steht, ich bin die Tür. Wer durch mich geht, wird gerettet werden. Das ist voll spannend. Wir sind durch ihn geschaffen worden. Wir sind durch ihn in diese Welt gekommen. Und nun sollen wir unser Leben dem widmen, durch ihn wieder hindurchzugehen, ihn kennenzulernen, ihm gleich zu werden. Das ist das, was es bedeutet, uns ihm anzuschließen, durch ihn hindurchzugehen in die ewige Herrlichkeit. Und so finde ich, ist es voll schön zu sehen, wie sich das Bild schließt, das durch ihn geschaffen und durch ihn wieder zurück. Nichts, was passiert, passiert aus uns. Alles kommt durch ihn und zu ihm hin. Amen.